Lieber Jörg, herzlich willkommen in Frei von Grobstrick, Episode 30.
Grüß dich, Dietmar.
Schön, dich zu sehen.
Mal wieder. Wir haben uns lange nicht gesehen, oder?
So. Gefühlt auf jeden Fall.
Du warst ja im Urlaub und alles. Braun gebrannter Dietmar gegenüber. Ich bin etwas neidisch. Also wirklich, deine Bilder da auf dem WhatsApp-Channel, die du mir geschickt hast.
Ja, nur
war kurz
WhatsApp.
Davor, die Freundschaft zu kündigen.
Ja, Bronzage Agricole nennt man das.
Wow.
Wenn man sich nicht am Strand grillt, sondern einfach nur so ein bisschen die Unterarme warm hat.
Ja, wie ich daheim halt, ne?
Warm hat, also braun hat.
Ja, Bronzage.
Bronzage Agricole.
Das muss man merken. Tolle Metapher. Aber Respekt, was ihr da für ein Pensum hattet. Das war ja wirklich beeindruckend. Aber willkommen zurück.
Ja,
in
danke,
der Arbeitswelt.
Ja.
Es geht wieder munter weiter.
Und wie kann man schöner starten als hier auf der Bühne im Weinkorb?
Genau, richtig. Wir sind heute mal face to face, nicht remote. Den vorletzten Podcast habt ihr ja remote hören dürfen. Da sind wir aufs Dach gestiegen, wie ihr alle noch wisst. Und jetzt geht's wieder live on tape weiter. Ja, es ist einiges passiert bei uns, Dietmar. Nicht nur, dass wir einen tollen Gast hatten, über den wir sicherlich auch noch ein paar Takte reden werden. Unser lieber Richard Böhland war ja bei uns auch live, ne, von Angesicht zu Angesicht. Und das war mal ein anderer Art Podcast. Nicht so Heizgeräte, Hardware geschwängert, sondern ja so ein bisschen in der dreistufigen Vertriebswelt haben uns da ausgetobt. Durfte ich auch wieder einiges lernen.
Ja, und man merkt auch, wenn jemand nicht mit so einem Unternehmen verbandelt ist, sondern sehr open-minded unterwegs, wenn ich das so sage, man hört dem Gespräch an, dass der Kollege sich keinen einzigen Satz zurechtgelegt hatte, sondern einfach vom Sofa weg.
Ja, zu arg vorbereitet sein ist eh nicht so gut.
Nee,
das sind sie heute auch nicht, können wir gleich offenbaren. Wir sind mit einem anderen Plan in den Tag gestartet und machen jetzt ein bisschen Impro, wie es so schön heißt. Aber nee, Richard, der ist authentisch, der Typ. Einfach, ich kenne ihn ja
absolut
von der Pumpenseite her, von den Umweltpumpen, aber einfach als absolut Brancheninsider, auch mit den Kollegen, mit seiner SAK-Agentur, macht immer großen Spaß, auch sich mal auf dem Feierabendbierchen mit ihm zu treffen und zu fachsimpeln über die Branche. Wie gesagt, und der Einblick, den er hat in die Handelswelt, Stichwort auch da nochmal, die SAK-Karten, ist echt erste Sahne.
Und für mich war das Größte am Gespräch, das habe ich ja auch im LinkedIn-Post geschrieben, wenn du mit Sekt und Champagner startest und dann bei sauberem Trinkwasser in Asien landest,
ja.
das sind die Podcasts, von denen wir uns mehr wünschen.
Richtig, wirklich ganz, ganz entspannt. Und klar, das Sekt-Thema war auch wirklich, da hat er sich schon richtig vorbereitet. Und diesen italienischen Secco,
du mitgenommen hast?
Ja, liegt aber, Achtung, es ist nicht vernichtet worden. Er liegt doch brav im Verlagskühlschrank in der Küche, ist nicht geöffnet. Franciacorte hieß der.
Ja, also und es war auch total okay, dass wir in dem Podcast nicht mehr als eine Flasche getrunken haben.
Bei 48 Grad im Schatten. War übel. Ne? Ja. Also die Hitze haben wir jetzt ein bisschen hinter uns. Man munkelt ja, dass es ein sehr verregneter, nasser Sommer ist. Naja, tut gut. Der Kopf läuft einfach klarer an der Stelle. Genau, also nochmal, Richard, wenn du das hörst, vielen Dank. Und all die Hörerinnen und Hörer, die den Podcast mit Richard Böhland von der SAK-Agentur noch nicht gehört haben, gerne horchen auf allen bekannten Kanälen.
Absolut, damit ihr wisst, warum wir von Champagner und sauberem Trinkwasser gesprochen haben.
Genau. Jo, es ist, wie ich sagte, während du gebronzt hast und gebräunt wurdest durch die heiße Sonne in Spanien, war ich natürlich nicht untätig und habe ein bisschen gearbeitet am Heizungsjournal. Wir haben wirklich, ein bisschen Werbung darf ja auch immer sein, an fröhlichen Ausgaben gewerkelt am Heizungsjournal Juni. Ausgabe 6 und Ausgabe August, Ausgabe 7, 8. Wir haben ja heute den 4. August und morgen, / übermorgen, ist das Heft 7, 8 August. Also liegt vor euch im Markt. Haben wir richtig ins Mühe gegeben. Auch gerade, was das Stichwort Wärmepumpe. Wer hätte es gedacht?
Nein.
Doch, halte ich fest. Da haben wir aber nicht so Allerweltsthemen ausgepackt. Mein lieber Redaktionskollege Timo Krause hat sich in der Juni-Ausgabe aufgeschwungen, den Mut bewiesen, mal eine wirklich flotte Marktübersicht zu entwerfen. Nicht so nach dem Motto Wärmepumpe fürs Einfamilienhaus, sondern Wärmepumpen für höhere Vorlauftemperaturen. Also Temperaturen einfach mal größer 65 Grad, 70 und 80 gradiges Wasser. Und es war ein Heidengeschäft für ihn, diese Daten zusammenzutragen, weil natürlich auch gleich uns auffiel, ihm auffiel, ja, es ist ein bunter Zahlensalat. Ne? Bei welchen Werten Außentemperatur und Sekundärkreislauf, welche Temperaturpaare eben, wo misst man die Effizienz? Da eine Vergleichbarkeit herzustellen, ist extrem schwierig. Er hat es dennoch versucht, eine übersichtliche Tabelle zu entwerfen. Wie gesagt, im Juni-Heft unter der Überschrift Wohnungswirtschaft und Wärmepumpe geht da was. Also ein griffiger Slogan. Ja, geht da was, Dietmar? Das ist die Frage.
Oder die ich dir jetzt stellen wollte.
Ja, dann stell sie mal.
Geht da was? Geht da was nur mit den ganz großen Geschichten? Oder
geht es auch anders? Genau, das war der Hintergrund der Frage. Es geht einiges, klar, wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun. Man kann natürlich auch klassisch sagen, wie jetzt auch im Heizungsmarkt abzulesen, in den Zahlen abzulesen, kommen wir später drauf. Wir tun erstmal gar nichts, wir sind verunsichert, ja, oder wir warten auf ein Wärmenetz, was da gezogen wird für unser Mehrfamilienhaus. Oder man schaut sich eben das Angebot mal an. Und deine rhetorische Frage ist ja schon so, muss es zentral sein, die zentrale Wärmepumpe? Nee, muss es nicht. Es hat auch die ISH gezeigt, dass da jenseits der Zentralheizungswärmepumpen viele, viele Angebote im Markt sind. Von ja, etablierten Anbietern zum einen, aber vor allem von jüngeren Unternehmen im Markt oder eben von asiatischen Unternehmen. Und das ist doch eine Tendenz, die wir da haben, wo man auch umlernen muss. Also im Grunde der Zentralheizungsbauer muss natürlich schauen, wie komme ich mit solchen Angeboten klar. Also mach mal ein Beispiel, wir haben es auch in der Juni-Ausgabe in einem schönen Interview hatten mit der Firma Quantum Energietechnik. Relativ neues Gesicht im deutschen Heizungsmarkt, hat eine, wen wundert's, eine schwedische Konzernmutter, und die sind mit frechen Slogans einfach unterwegs im Markt, aber ich liebe das einfach so, wie die denken, wie die sich auch marketingtechnisch aufstellen. Überschrift ist zum Beispiel Adieu Gas. Ne? Verabschiede dich einfach. Ja. Oder eben, wir bringen die Wärmewende in die Städte, ist auch so ein griffiger Slogan. Und da merkst du schon, die gehen da nicht unbedingt auf den Markt los, ein Zweifamilienhaus, der besetzt ist, wo es starke Wettbewerber gibt, sondern bewusst auf die Etagenbauten, auf die Mehrfamilienhäuser und da eben mit anderen Wärmepumpen, die in Skandinavien zum Beispiel etabliert sind. Abluftwärmepumpe zum Beispiel. Das heißt, es steht einfach in der Küchenzeile, formschön, relativ gut aufgeräumt, eine solche Wärmepumpe, die Warmwasser macht, die aber auch einen Heizungskreislauf versorgt und dafür Abluft nutzt, also Abluft, Raumluft. Und dann eben entsprechend kühle Fortluft nach außen pustet, ist hier in Deutschland, kann man per se sagen oder allgemein sagen, überhaupt nicht verbreitet.
Ja, hier waren wir doch eher immer auf der Suche nach der noch leistungsfähigeren Wärmepumpe, die dann auch große Heizstationen ersetzt, die, ja, wie gesagt, diese monolithische eine Quelle.
Richtig. Am besten noch Luft geführt, also Luft-Wasser-Wärmepumpen, davon reden wir, und dann halt immer größer, wie du sagst, so richtige, ich nenne es jetzt mal Goliath-Maschinen, das sind richtig dicke Klopper. Und die Zeit, ich will jetzt sagen, ist rum, der Wettbewerb herrscht ja aktuell, deswegen reden wir darüber, aber er ist durchaus aufgeweicht durch diese dezentralen Ansätze, weil was heißt der Tausch einer Zentralheizung, Mehrfamilienhaus gegenüber einer Wärmepumpe? Es heißt ja, du musst komplett alles umbauen, oder du hast eine Etagenheizung, die du nach zentral umbaust, ist noch schlimmer, das Beispiel, da musst du mit der Wohnungsstation ran. Das heißt, du hast extrem viel hydraulischen Aufwand, weil du eben die Dezentralität umbauen möchtest oder den Fernwärmeanschluss ummodeln möchtest oder die Öl- und Gasheizung rausschmeißen willst gegen eine große Maschine. Ja, wo steht die? Da fängt es ja schon an. Auf dem Dach, gut, Technikzentralen ist auch ein Thema natürlich. Vorfabrizierte Geschichten. Wir denken nur an unseren Podcast mit Alois Müller, auch an der Stelle nochmal. Die Kooperation mit Weiland, die Energy Units, all diese Dinge existieren natürlich, sind Teil des Wettbewerbs, aber innezuhalten und zu überlegen, was können wir kleinteiliger machen. Oder Panasonic ist auch thematisiert in unserer Juni-Ausgabe im Heizungsjournal, die eine völlig verrückte Idee haben, sozusagen die ersetzen in einem Zweirohr-Heizungssystem die Heizkörper, also alle Heizkörper, gegen Mini-Wärmepumpen. Also Heizkörper weg, ganz einfach gesprochen. Diese Maschine daran kann kühlen, kann heizen, zapft quasi aus dem Vorlauf die Vorlauftemperatur für die Heizungswärmepumpe, die Mini-Wärmepumpe eben, und schickt ein kühleres Medium wieder an den Rücklauf zurück und ist eben in Reihe geschalten für eine Wohnung. Jetzt kann natürlich jeder fragen, woher kommt denn die grundlegende Energie? Ja, logisch, die kommt von einer zentralen Wärmepumpe. Also da hast du natürlich schon auch Aufwand, monetär. Wäre jetzt spannend die Frage, lohnt sich das wirtschaftlich? Weil da ist schon einiges mit drin. Aber die Grundlagen und die Grundlastwärmepumpe schiebt so 20, 30 gradiges Wasser in die Heizungsverrohrung, in die bestehende, die eben dann nicht angepackt werden muss. Und die Mini-Wärmepumpe im Wohnzimmer zum Beispiel hebt es auf ein höheres Temperaturniveau. Also da ist auch ein Verdichter drin und alles. Die Geräte arbeiten, so wie ich es verstanden habe, durchgehend mit dem Kältemittel R290 Propan, was einfach der Standard wird und ist mittlerweile für die größten Anwendungsfälle, für die vielfältigsten Sachen im Heizungswärmepumpenbereich. Und dann ist es eben eine völlig andere Ansatzweise. Das würde ich sagen, ist eine neuartige Herangehensweise. Da muss man zweimal hingucken. Auf der Chillventa letztes Jahr haben sie es vorgestellt, habe ich schon gesehen und wir haben das erste Mal darüber informiert, auch im Newsletter. Aber da muss man ein paar Mal drauf gucken, bis man es verstanden hat, bis man vielleicht die Logik auch kapiert. Aber ich finde es cool, dass es eben nicht nur den klassischen Keller-Technik-zentralen Ansatz gibt und zentral, sondern dass da deutlich mehr geht. Also Wohnungswirtschaft und Wärmepumpe, geht da was? Klares Ja.
Ist das nicht auch eine Frage? Ja. Ist das? Das Ja musste kommen. Ist das nicht auch eine Frage der Stromlasten?
Ja.
Weil wenn ich jetzt in jeder Wohnungseinheit nochmal eine Mini-Wärmepumpe habe, die dann nochmal wahrscheinlich eine vergleichbare Energieaufnahme hat wie ein Haushaltsgerät oder ein bisschen drüber, und ich habe im Keller etwas, was zwar größer ist, aber nicht so, dass ich gleich mit den Stadtwerken reden muss, dass vielleicht am Trafokasten um die Ecke größere Eingriffe gemacht werden müssen, dann habe ich ja da auch, was die Strominfrastruktur betrifft, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt wirklich mit einer großen Wärmepumpe arbeite.
Genau. Also die ganz großen Wärmepumpen laufen da teilweise in solche Probleme rein. Das sind Dinge, die man auch thematisieren muss. Es gibt auch entsprechende oder gab in letzter Zeit ein paar mehr entsprechende Leserbriefe dazu. Ne, weil Leute Erfahrungen machen, dass nicht alles im ganz großen Leistungsbereich bei der Wärmepumpe offensichtlich genehmigt wird. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen im Heizungsjournal, weil wir natürlich nicht wollen, dass das da irgendwie einseitig wird in der Berichterstattung. Natürlich hat auch die dezentrale Wärmepumpe ihre elektrotechnischen Besonderheiten. Da muss man natürlich eine Elektroinstallation auch prüfen, weil wenn man jetzt überlegt, man hat da irgendwie in der Wohnung 8, 9 Heizkörper und man ersetzt die alle durch diese Mini-Wärmepumpen, da kommt natürlich auch eine gewisse Heizleistung oder eine elektrische Anschlussleistung an den Start, die man abdecken muss im Worst Case. Im Worst Case heißt halt Heizlast. Draußen Norm Außentemperatur, klar. Dann laufen natürlich alle. Da können Sie natürlich auch nicht sagen, oh, da läuft nur 1, 2 Räumchen. Aber man kann schon sagen, sie sind kleiner regelbar, sie sind individueller, als wenn da eine ganz große Maschine mit Maximalleistung hantiert. Wie natürlich dann bei dem besagten System mit den Heizkörpern eine Warmwasserversorgung stattfindet, ist eine ganz andere Frage noch, weil das sind Heizgeräte, können aber auch kühlen, das ist natürlich ein Mega-Vorteil. Das sind also reversible Wärmepumpen, die auch unabhängig voneinander heizen oder kühlen können. Gerade in Übergangszeit oder heute an so einem Sommertag, aber man hat tatsächlich morgens Heizbedarf im Bad, sind das sehr intelligente Sachen. Wie gesagt, Warmwasser ist es immer noch zentral möglich oder es ist dann ganz dezentral elektrisch mit Kleinspeichern oder Durchlauferhitzern, das sind ganz andere Fragen. Dietmar, das ist natürlich recht, da summieren sich elektrische Leistungen. Die Elektrotechnik hält zunehmend Einzug in unser Gewerk. Andersrum sagen wir schon immer, Heizungsbauer und E-Technik, das verschmilzt. Mhm. Man kann es nicht trennen, das ganze Thema, die Sektorenkopplung. Also es sind wahnsinnig komplexe Themen und neben deinem Sachkundenachweis für die Kältemittel, neben dem Kälteschein, dem berühmt-berüchtigten, wirst du zunehmend auf elektrotechnischer Seite gefragt und gefordert. Wenn, na, aber da das siehst du ja auch.
Das steht ja außer Frage, du. Also das steht absolut außer Frage. Was ich da noch einen spannenden Aspekt finde, ist aber, dass darüber auch das Heizen in einen Wettbewerb zu anderen Verbrauchern kommt, was es vorher nicht gab.
Ja.
Also du musst jetzt die Wärmepumpen, hast du ja gerade schön beschrieben, du hast dann in mehreren Räumen Wärmepumpen, das sind alles Verbraucher, du hast im Keller vielleicht eine Grundversorgung oder du hast das ganz große Ding.
Ja.
Wenn du das ganz große Ding hast, dann konstruiere ich einfach mal, dann wird es vielleicht auch mit der Elektromobilität schwierig. Weil Elektromobilität plus Riesenwärmepumpe, wo sollen diese Leistungen herkommen?
Ja.
Wenn du sie auf die Fläche bringst, in die einzelnen Wohnungen, ja, auch da sind natürlich die elektrischen Leistungen begrenzt. Also wie regelt man das? Aber spannend finde ich, also habe ich mir jetzt mal so ausgedacht, dass ja der Heizungsbauer sich da früher nicht so einen Kopf drüber gemacht hat. Er hatte sein Gewerk mit seiner Energiequelle.
Ja.
Und die war in dem Haus unterwegs oder das hat in dem Haus geliefert.
Öl, Gas, Holz,
ja. Genau.
Kohle.
So. Ja, und die Stromseite hat ihn nicht interessiert.
Ja.
Jetzt wird er nicht nur, beschäftigt sich nicht nur zunehmend mit der Stromseite, sondern er kommt auch in eine gewisse Konkurrenzsituation, weil wenn wir einfach in Bestandsimmobilien oder auch in ganzen Bestandsvierteln unterwegs sind, die in den 50ern oder 60ern gebaut wurden, ja, da gibt es diese Riesenleitungen nicht und diese großen Ströme, die man da abnehmen kann.
Außer es sind alles Nachtspeicherobjekte.
Dann
möglicherweise.
Aber das ist doch ein spannender Aspekt, Herr Gamperling, oder?
Sehr spannend.
Ne, der mir jetzt hier so am Tisch einfach mal so durchs Gehirn fleuchte.
Ja, natürlich. Das ist genau das, wo man kurz oder lang gesehen auch der Leserbrief. Dankbar bin ich für solche Dinge, die einfach einmal aufwecken und mal quer reinschießen. Hast du da mal drüber nachgedacht? Wisst ihr eigentlich, was da draußen eben auch nicht genehmigt wird? Ne, wir wollen Wärmewende machen und dann kommt irgendeiner daher, kommunal, Stadtwerk, ich weiß es nicht, und sagt, nö, dürft ihr nicht, könnt ihr nicht.
Leitungsnetz gibt es gar nicht her.
Wir haben sonst einen Breakdown. Ich habe das witzigerweise, Stichwort E-Mobilität, bei meinem Nachbarn letztens gehört. Neubau, haben eine Baulücke aufgefüllt auf dem Dorf, also Frau Huberts, ne, wäre stolz auf uns, es wurde nachverdichtet.
Aber nicht
auf dem Dorf geht's ja noch.
Auf dem Dorf geht's locker, ja.
Aber es ist Nachverdichtung, ganz, ganz klar. Es ist ein Neubau, also da gilt natürlich das GEG und so weiter. Wir haben auf die Luftwasserwärmepumpe gesetzt. Klar, ist ein super gedämmtes, neues Einfamilienhaus und Wärmerückgewinnung und Lüftung. Ja, jetzt wurde im Nachhinein noch klar, der Wunsch des Bauherren äußerte sich, wir brauchen nochmal Ladestationen. Also wir wollen hier zweimal 22 kW waren es, glaube ich, Wallboxen.
Der Klassiker,
also nicht nur einmal, sondern zweimal, weil zwei Autos noch ranmachen, ja, geht nicht. Keine Chance. Also geht schon, wenn man dann den Sicherungskasten entsprechend, den Verteilerkastenstrom komplett umbaut, weil es war einfach nicht vorgesehen von Anfang an. Das ist natürlich absolut Essig. Warum sage ich es? Ja, mit integraler Planung wäre es nicht passiert. Wenn man von Anfang an auch da in so einem Bauträger Fertighausprozess abgeklopft hätte, was habt ihr eigentlich vor? Was sind denn eure, ne, auch die geheimen Wünsche technisch? Ne? E-Mobilität oder ich möchte irgendwann nochmal eine Batterie oder wir möchten die PV-Anlage doch größer. Hat mich extrem gewundert an der Stelle, ne, dass solche Kardinalfehler da auch passieren, obwohl es wirklich Profis sind, an der Stelle, die das Haus dahingestellt haben. Weil dann geht halt nichts mehr. Da bist du wirklich absolut limitiert. Und die Frage ist ja, Dietmar, wenn da weiter nachverdichtet würde in dieser Häuserreihe, wenn dann jeder zweite 2x22 kW, ne, und dann laden tut des Abends, wenn sie zurückkommen nach Hause, ja, dann wird es schwierig auf so einem Ortsnetz.
Das wird dunkel.
Da brauchst du kein Netzelektrotechniker sein. Ich bin es auch nicht, wie man hier vielleicht raushört. Also elektrotechnisch auch nur ganz gefährliches Halbwissen an der Stelle. Wäre ein Thema, was wir vertiefen könnten, vielleicht auch mal mit einem Gast tatsächlich.
Weiß ich nicht.
Aus Verbandsebene. Ich spoilere jetzt auch natürlich fürs Heizungsjournal 9, wo wir genau das tun, fürs Septemberheft, was auch demnächst erscheint. Da gehen wir so elektrotechnische Themen an. VDE als Stichwort, da wird man auch ein Interview führen, genau zu dem Thema. Klar, es wird auch um Smart Meter gehen, alle Welt weiß, der Rollout, dieser sogenannte massenhafte Ausrollprozess für diese intelligenten Stromzähler, passiert irgendwie in Good Old Germany nicht. Warum, wieso, weshalb? Also es sind sehr, sehr viele Mosaiksteinchen, die da auch der Wärmepumpe theoretisch ein Werk versperren könnten. Auch wenn sie sich aktuell in diesen, ich nenne es mal Krisenzeiten, sehr, sehr gut schlägt.
Ja, aber da sind wir wieder bei unserer Episode mit Wir steigen euch aufs Dach. Weil da haben wir da gar nicht drüber gesprochen, haben wir nur gesagt, dass man auf Supermarktdächern keine Gebäude errichten kann. Aber wir, da wo ich wohne, haben wir das genauso erlebt. Das war eine Kirche, ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus, ein Kindergarten. Und da wurden 54 Parteien errichtet, also Gebäude für 54 Parteien. Und wie der Elektroplaner sagte, war das schon eine extremste Herausforderung, das überhaupt zu realisieren. Und natürlich kam dann auch relativ bald nach der Fertigstellung die Idee mit der Elektromobilität. Mhm. Und auch da war dann einfach nur die Aussage, ist absolut nicht realisierbar. Weil nicht mal inhäusig, das ist gar nicht die Frage, ob wir das planen und realisieren wollen, sondern wir können von der Stadt überhaupt nicht genug Strom bekommen, ja, um das zu betreiben. Und da sind wir auch wieder bei, was du gesagt hast, dein Beispiel, aber auch generell das Wärmepumpen, wenn jetzt Heizen immer elektrischer wird, müssen es ja auch die Netze hergeben. Und auch da sind wir wollen nachverdichten, ja, aber haben wir denn die Netzstruktur? Also wenn wir erstmal das Grundstück haben, wo wir nachverdichten können, haben wir dann auch die Netzstruktur, die eigentlich die modernen Techniken ermöglicht.
Richtig.
Und da ist halt Heizen, E-Mobilität, die ganzen Geschichten kann man ja in einem Satz abfrühstücken,
absagen. Richtig. Immer mehr generell elektrifizierte Vorgänge, auch wenn Geräte effizienter werden, trotzdem, die Energie muss irgendwo herkommen.
Ja.
Da gibt es auch Bottlenecks. Wichtig ist mir zu betonen, es wird nämlich draußen nicht gemacht. Da heißt es immer, ja, die Wärmepumpe geht ja nicht, weil. Das ist ja genau ein Denkfehler. Wir müssen Wärmewende machen, fossilfrei. Das heißt im Grunde weniger Verbrennung. Ausgenommen, wir wissen es mindestens seit Beate Schmidt-Menig, außer die hocheffiziente Holzverbrennung, will ich da ausklammern. Aber die Wärmepumpe ist ja die Wärmewende. Wir sagen nachher noch ein paar Marktzahlen auf, die reinflatterten, das gehört dazu, glaube ich, zur quasi Mitte des Jahres. Aber wir werden nicht umhinkommen, diese Stromnetzthematik zu lösen. Das heißt, wo sind die Angebote? Wo ist da die digitale Wärmewende? Wo ist die Sektorkopplung? Wo sind die integrierten Energiesysteme? Da gibt es auch wieder Buzzwords ohne Ende, die wir mit Leben füllen müssen. Ist aber nicht das Thema, dass man dann sagt, oh, das geht alles nicht. Nee, man muss es ja versuchen und dann quasi im Prozess hier Lösungen finden. Aber zu sagen, deswegen machen wir die Wärmepumpe nicht und deswegen sind wir als Wohnungswirtschaft da raus, weil es geht ja nicht. Ne? Schaut her, die Negativbeispiele, ich vergleiche es mal mit der Geothermie, geht ja nicht, weil da ist mal eine Bohrung schiefgegangen irgendwo. Ja, richtig, da passiert Dinge, aber deswegen kann es ja woanders trotzdem gehen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, also die Wärmepumpe muss da in die Breite. Es gibt unterschiedliche, haben wir heute gesagt, unterschiedliche Größenordnungen. Aber in der Tat, es gibt ungelöste Probleme im Stile der digitalen Energiewende. Und da muss auch ein Neustart her. Das ist auch politisch so formuliert, aber es dauert halt ewig. Und es ist sehr viel Bedenkenträgerei. Und da muss man definitiv weg von kommen. Es gibt ja Lösungen, die sind auch jahrelang abgetaucht. Ich schicke es mal voraus, dieser EE-Bus-Standard zum Beispiel. Hat man jahrelang nichts von gehört. rein ich als Pressemensch mit meiner subjektiven Wahrnehmung kann sagen, da kommt wieder mehr Leben rein, weil wir alle merken, es ist was dran an den Themen, die du gerade geschildert hast, über die wir heute reden. Es gibt da Lösungen. Kluge Leute, die sich über diese Themen vor 10 Jahren schon intensiv Gedanken gemacht haben. Die wurden aber nicht gehört, weil es egal war. Jetzt laufen wir halt in so Bottlenecks rein. Ne? Es gibt auch viel im Unwissen. Wir hatten die Beispiele auch gerade draußen. Es gibt die Lösungen und da muss man einfach mal auch probieren. Faktisch. Ne? Wie kann man eben in solchen Spitzenlastzeiten schaltbare Verbraucher vom Netz nehmen, ne? Wärmepumpen dimmen und so weiter, die ganzen Stichworte rund ums Energiewirtschaftsgesetz. Wo brauche ich wirklich gesicherte Leistung? Wo kann ein Auto vielleicht 2 Uhr nachts getankt werden, elektrisch, als jetzt um 19 Uhr? Da gibt es super Leute, E-Bus müssen wir einladen, müssen wir uns gleich mal notieren.
Ja.
Die können uns das erklären. Da gibt es Leute, die haben es absolut durchdacht. Es gibt dann die Regeln, es gibt Protokolle dafür und es sind namhafteste Unternehmen, die da ja ihre Geräte schon gegeneinander haben laufen lassen, sozusagen wie bei einem kleinen Game sozusagen. Aber diese digitalisierte Energiewende ist das A und O. Ja. Aber wenn es da schon scheitert bei den Smart Mietern, wird es halt schwierig, ne? Weil man Sicherheitsbedenken hat und. Ist in Deutschland halt ein Thema. Ne, immer die beste Lösung und ne, ultra sicher und mit doppeltem Hosenträger und so. Wir müssen gucken, dass wir da wegkommen. Sonst wird der Rollout auch der Wärmepumpe gefährdet oder nimmt halt nicht die Dynamik an, die gewünscht ist. Und der BWP hat jetzt vor ein paar Tagen Zahlen präsentiert, auch der BDH. Klar, der BDH stöhnt extrem, weil das erste Halbjahr 25 nochmal schlechter war, um fast ein Viertel wie das erste Halbjahr 24. Das heißt, wir haben es ja auf meinem Stückle schon postuliert, die Zeit der Öl- und Gasheizung ist rum. Das heißt, die Wärmepumpe muss es Rennen machen als Standardheizung, kann aber die hohen Stückzahlen gar nicht haben, wie jetzt ein Gaskessel. Also der Markt, man munkelt so für 25, 600.000 Geräte oder sowas. Ne? Mhm. Wir erinnern uns, in 23 waren es 1,3 Millionen Geräte, aber die Qualitäten sind nicht unterschieden. Und Masse ist da auch meines Dafürhaltens nicht alles. Nur müssen wir auch sagen, was haben wir jetzt an Heizungswärmepumpen dieses Jahr, das erste Halbjahr verkauft, 140.000 Stück, ist ein sattes Plus zum letzten Jahr. Zum ersten Halbjahr 24, was hat der BWP geschrieben? Plus 55%, vor allem bei der Luftwasserwärmepumpe. Starkes Plus von 60% im Vergleich zum Vorjahreshalbraum oder zur Halbzeit 24. Das ist positiv. Der BWP hat das auch entsprechend der Bundesverband Wärmepumpe positiv eingeordnet, aber natürlich auch betont, hey, von den echten Zielen sind wir eigentlich noch weg. Ja, wenn man das mal hochrechnet, da haben wir ja gerade mal 280.000, 300.000 Wärmepumpen vielleicht bis zum Ende des Jahres. Du weißt, wie viel überlegt waren, angedacht waren. Das waren 500.000. Also man merkt, so richtig prall ist es nicht. Woran liegt es? Liegt es wirklich immer noch an der Verunsicherung? Was macht die neue Regierung? Wir haben jetzt schon wieder gehört, na, Bundeshaushalt und so weiter, 26, werden die Fördermittel dann doch rund um die BEG leicht beschnitten? Alles schwierige Themen. Aber dass Leute auf die Gas- und Ölheizung setzen, also die Zeiten sind halt rum, das können wir dem auch entnehmen. Könnte man jetzt klimatechnisch positiv sehen. Die Branche jammert natürlich, das ist klar. Was auch von BWP-Seite rausgehauen wurde, ist, dass einfach die Wärmepumpe von den Hauseigentümern absolut bevorzugt wird. Das ist so, aber es sind halt wenige. Ne? Man kann da schon noch mehr erwarten. Was schön ist, ist auch, dass die Biomasseheizung sich stabilisiert hat wieder mit plus 42%. Steht hier bei den BDH-Zahlen im Vergleich zum ersten Halbjahr 24. Heißt, regenerativen Heizungen als solche auf dem aufsteigenden Ast, auf kleinem Niveau. Fossile Heizung, adieu, wie wir es eingangs hatten mit dem Slogan von Quantum, adieu Gas. Wir müssen gucken, wie das Jahr weitergeht und vielleicht auch mal schauen, was bei anderen Effizienztechnologien funktioniert. Die Lüftung fand ich jetzt auch ein schöner Akzent, dass da ein Plus als Vorzeichen da ist und kein Minus mehr. Also, das sind alles Dinge, die offensichtlich vom Verbraucher akzeptiert, gesehen werden, als effizient deklariert werden. Das ist ein schöner Hinweis an der Stelle. Aber es hilft alles nichts, wenn wir die benannten Themen nicht umsetzen können rund um die smarten Gebäude. Es ist ja auch noch ein anderer Begriff hier in der Branche, sehr, sehr populär gerade, auch das subjektiv in letzter Zeit, das Home Energy Management System. Das heißt, es ist wirklich das kraftvolle Paket, dass ich sagen kann, ich steuere meine Verbräuche, Ströme ideal. Also vor allem PV-seitig, dass jedes KW, jedes Quantum an Leistung sozusagen in meine Geräte geht, den Eigenverbrauch ganz weit oben ansetzen, dass eben möglichst wenig Energie auch ins Netz geht.
Und also der richtige Verbraucher zur richtigen Zeit.
Ganz genau, ganz einfach gesprochen. Das braucht natürlich eine gewisse Steuerung, eine gewisse Regelung, ohne die wird es nicht gehen. Auch das sind natürlich digitale und automationstechnisch relevante Dinge. Home Energy Management. Das kann man auch ein bisschen größer denken natürlich, auch auf größere Gebäude. Aber all das ist extrem notwendig, um auch irgendwo eine Wärmepumpenleistung im ordentlichen Rahmen zu halten. Ne? Weil wenn du zur richtigen Zeit das richtige Maß an Energie bereitstellst, brauchst du ja keine großen Überschüsse. Also diese überdimensionierten Geräte, das ist auch so ein Megathema. Auch eine überdimensionierte PV-Anlage, die vor 20 Jahren noch schick war. Oh, ich speise das ein und bekomme da gut Cash. Leute, die Zeiten sind komplett rum. Richtig projektieren, maßvoll projektieren und auslegen, das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Die dezentralen Wärmepumpen sind da so eine Metapher dafür. Wirklich nur das hier hinstellen, was auch gebraucht wird. Und nicht 500 Kilowatt zu viel. Ich übertreibe jetzt bewusst. Das ist so ein Thema, hat auch die Firma Bosch in Wernau letztens eine wunderbare Event, kann man fast sagen, gemacht, eine Pressekonferenz zu ihrem Live Electric House. So haben sie es getauft. Müsst ihr euch vorstellen, es ist ein Container, so ein Überseecontainer, wo sie ein kleines Smart Home eingebaut haben. Klar, alles an Bosch-Technik rein.
Überraschung.
Genau, Überraschung. Ja, was ich cool fand, das finde ich als kleiner Hinweis noch oder als Randnotiz, es waren früher Erdgas-Brennstoffzellen drin, die einfach Strom erzeugt haben. Und da gab es, ich habe ein nettes Foto geschossen, wo einfach der Erdgasanschluss abgeklemmt wurde. Zack, die Brennstoffzellen sind da draußen und jetzt haben wir eben ein voll elektrisches Gebäude. Kleinstgebäude, man könnte auch sagen Tiny House. Aber es ist alles drin, was Rang und Namen hat, wie auch weiße Ware, es ist ein Geschirrspüler drin und so weiter. Eine kleine PV-Anlage auf dem Dach und was da passiert, ist einfach, deswegen Live Electric, Echtzeit Daten- und Energiemanagement als Bild. Das heißt, ich habe 1 kW PV-Strom, jetzt im Moment vielleicht 3. Wo geht der hin? Habe ich meinen Puffer gefüllt? Mein Pufferspeicher, ist mein Batteriespeicher voll? Lüftungsanlage läuft? Ach, bräuchte ich ein bisschen Kälte? Soll ich mal die Luft-Luftwärmepumpe anschmeißen? Oder kühle ich mal mein Wohnzimmer ein bisschen runter, weil die Energie gerade da ist und ich habe es am Abend dann ein bisschen komfortabler? Oder ich habe eine Ladung Geschirr in der Spülmaschine, lass die mal laufen. Das ist alles hochgradig vernetzt. Also jedes Gerät nimmt da teil, ist ansteuerbar, sagt, was es braucht sozusagen. Das hat mich echt abgeholt, weil es halt so verdichtet war. Es gibt all das schon, Dietmar, also nichts Neues. Aber es ist in dem Raum sicherlich in der Auflösung cool und neu. Sie können es monitoren, man kann es auch als Schulungsraum sehen, als verlängerten Schulungsraum. Man kann sich aufschalten und einfach mal live gucken, was geht denn gerade. Was passiert, welche Prozesse stehen dahinter. Oder auch Szenarien fahren, dass ich sagen kann, ich möchte meine Wärmepumpe einfach nur mit dem Überschuss betreiben. Ne? Und sonst ist die ruhig, sonst macht die eben nichts. Lauter so Spielereien am Ende, wo einfach ausgelotet wird, wie lässt sich ein Betrieb noch effizienter gestalten, noch mehr Eigenverbrauch rausholen und am Ende auch die Betriebskostenseite entsprechend optimieren. Tolle Sache. Ich hoffe, Dietmar, dass wir das uns mal live, wir beide, du warst
das
nicht da.
Cool, ja.
Ich hoffe auch, dass unser Marco Meyer, unser Heizungsbaumeister und Sidekick mitkommt. Ist ja Bosch-Fan, wie du weißt.
Das sollte jedem klar sein.
Der sollte sich das nicht entgehen lassen, dass wir da mal einen Podcast gemeinsam machen. Es waren so viele Eindrücke, was ich da aber echt mitgenommen habe, das vielleicht nochmal als kurzes Fazit. Es geht darum, was genau zu regeln. So hat es Tino Hirsch auch gesagt. Also was genau regeln heißt einfach just in time. Zur richtigen Zeit mit der richtigen Menge an eigenerzeugtem Strom zu arbeiten und Fremdstrombezug einfach zu reduzieren. Genau das ist es. Also nur regelbare Leistung zählt eigentlich.
Ja, und also mir fällt dazu einfach ein, Intelligenz schützt vor dicken Kabeln. Ne? Ja, weil das hatten wir ja eben schon.
Genau.
Ich reite da schon wieder drauf rum.
Schöne Überschrift.
Wenn dein Haus so intelligent ist, dass du relativ wenig Fremdstrom brauchst, dann ist auch die Nachverdichtung einfacher. Du musst weniger mit den Stadtwerken diskutieren, weil letztendlich irgendeiner muss dir das Erdkabel legen und muss dich an die Trafostation anschließen. Das ist nicht mehr deine eigene Gewalt, die du hast. Darüber kannst du nicht mehr bestimmen. Und dann ist es nur schlau, dass du das, was du bestimmen kannst, mit Intelligenz löst, richtig, um so wenig wie möglich von außen zu holen und das Kabel dann auch so dünn, wie es nur sein kann, sein darf.
Richtig.
Und deswegen ist das auch zur Nachverdichtung. Es ist nicht nur Intelligenz für dich selber, weil du natürlich da auch Kosten sparst über den Photovoltaikstrom, den du nutzt, sondern das hat auch diese Autarkie aus der Struktur heraus, also praktisch aus dem Gebäudeverbund heraus, richtig, gehen zu können. Ja. Deswegen ist es doppelt schlau.
Es ist so. Nicht jeder hat jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach. Du wirst auch nicht überall mit PV, ne? Klar, es ist immer schön, das zu haben, und dieser Use Case ist auch jedem klar, vor allem im Sommer mit den Klimageräten und so weiter. Aber interessant wird es ja dann auch, wenn man ein Stück weiter denkt. Also das Life Electric House ist ja in Labor, ja, PV-Optimierung und so weiter. Aber die Wärmepumpe kann ja auch am dynamischen, haben wir auch schon ein paar Mal fallen lassen, am Markt, Strommarkt teilnehmen als steuerbare Verbraucher. Ich weiß nicht, ob sie das mitgedacht haben, auf jeden Fall, aber ob es schon austesten, ausloten, weiß ich nicht. Müssten wir dann mal vor Ort fragen. Auf jeden Fall klares Zeichen, auch mal wieder von Bosch und von anderen Anbietern, wir hatten ein paar aufgezählt. Mach dich da fit. Geh da einen Schritt weiter als nur in deinem Heizungsbau. Also das ist genau das, was du vorhin auch sagtest. Das sind andere Disziplinen. Es ist wieder ein gutes Maß an Know-how. Natürlich relativ schnell, ne, die Veränderungsprozesse, die da jetzt kommen und auch folgen werden. Das ist aber anders formuliert natürlich riesig, riesig spannend für jeden Fachbetrieb.
Für die einen ist es ein Problem, für die anderen eine Riesenchance.
Ja, du weißt, wir sehen es als Chance.
Wir sehen es als Chance.
Per se, deswegen machen wir auch frei von Grobstrick. Wir haben da Bock auch auf verrückte Technologien. Über die eine mit dem Panasonic-Thema müssen wir Marco auch mal fragen. Also das müssen wir mal umsetzen. Da brauchen wir mal so einen Eindruck von dem Praktiker, der da auch wirklich draußen die Finger im Spiel hat. Aber diese Trends kann man nur als Chance sehen. Also wenn man da wirklich sich hinstellt und sagt, nö, wird schwierig, wird ganz, ganz schwierig. Und es ist dann auch wirklich etwas, wo man vielleicht sagen kann, ja, dann übergebe ich meinen Betrieb vielleicht doch.
Wollte ich gerade sagen, dann,
wie mein Großvater,
dann bin ich jetzt mal raus.
Im Autocut, ne? Ja, das war einfach dann sein Thema, nee, ich bin beim Autocad raus und dann werde ich nicht mehr Architekt sein, dann gehe ich in Rente, wohlverdient. Okay, ganz flapsig formuliert. Ja, Trends haben wir genug aufgezählt, glaube ich. Bullshit-Bingo gespielt.
Ja, dann lass uns doch mal hellseherisch sein.
Jetzt kommt's, Nostradamus.
Ja. Ich glaube ja, in der 31 geht's um Trends.
Könnte sein, Dietmar. Könnte sein, man munkelt. Wollen wir schon erzählen, wer da kommt? Nee.
Nee.
Oder doch? Komm, hau raus.
Ja, wir haben Andreas Ziegler zu Gast. Seines Zeichens Gründer, Start-Upper, Inhaber, Geschäftsführer, Geschäftsführende Gesellschaft der Cevotherm Heating GmbH.
Jo. Cevotherm.
Cevotherm.
Ganz kurz, aber Cevotherm ist ein bisschen mehr als nur Heizung. Das hat er uns also eindrücklich beschrieben. Trendorientiertes Unternehmen, habe ich mir da fix eingeprägt. Also hört es selbst.
Wann ist es soweit? In 14 Tagen. Das ist am 18.
Genau. Also freut euch auf diese Ausgabe. Wie Dietmar schon sagte, mal schon eine Premiere, weil Gründer und sehr erfolgreicher Unternehmer. Richtig, richtig beeindruckende Story. Mehr sage ich nicht.
Ich sag auch nur, das war Frei von Grubstrick, Episode 30 aus der Vinothek Weinkorb mit dem wunderbaren Jörg Gamperling, der jetzt schon mal löscht hier seinen Durst.
Hab ich Durst, Freunde.
Und Dietmar Black. Idee und Realisation, Blackworks, Dietmar Black. Im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge wie immer, Stefan Winter in Berlin. Liebe Grüße an den Stefan.
Sonnige Grüße.
Musik ist Chill Carrier, The Dark Side, warum auch immer. Und ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann mit Andreas Ziegler. Seid gespannt.
Perfekt, Dietmar. Ich danke dir. Jetzt haben wir noch einen schönen Abend, gehen fein was essen. Das vielleicht als Randnotiz noch. Ich freue mich auf Andreas. Ja, und sag auch schöne Grüße. Tschüss.
Ciao.